What's Next Agencies? Der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Notz.
Zur 100. Folge von What's Next Agencies habe ich Sebastian Schill zu Gast. Er ist Managing Director bei Bryan, Garnier & Co., einer der führenden unabhängigen Investmentbanken weltweit und kennt sich wie kein Zweiter mit dem M&A-Markt aus. Hier arbeitet er mit Tech-Firmen und Agenturen aus den Bereichen Advertising, Marketing und Digital Experience zusammen. Sebastian und sein Team analysieren den Dachmarkt, verfolgen langfristige Trends und wissen nicht nur um die Player, sondern auch die Werttreiber unseres Business. Da dachte ich mir, das könnte mit Blick auf die Zukunft der Agenturen ziemlich spannend werden. Spoiler, es ist super spannend. Denn Sebastian gibt uns einen Blick unter die M&A-Motorhaube. Wie ist es aktuell um den Markt bestellt? Welche Agenturtypen sind stark nachgefragt? In welche Felder wird investiert? Und welche Käufertypen gibt es eigentlich? Außerdem lernt man einiges zu gängigen Multiples, der Ermittlung des Unternehmenswerts und wie man ihn aktiv steigern kann. Übrigens, ganz, ganz wichtig, diese Folge ist unbedingt auch interessant für Agenturen, die nicht verkaufen wollen. So, jetzt viel Freude beim Zuhören. Lieber Sebastian, herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Ich freue mich sehr darüber, heute bei dir hier im schönen München, es hat sich von seiner besten Seite gezeigt, mit dir über die Zukunft der Agenturen zu reden. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank und schön, dass du gekommen bist in unser schönes München.
Ja, absolut.
Also ich bin erstaunt, dass du sagst von der besten Seite, weil die beste Seite zu dieser Jahreszeit in München ist kalt und verregnet.
Naja, aber gegenüber Hamburg heute Morgen, das war kalt und verregnet, habe ich es hier besser angetroffen. Ja gut, also das Gespräch heute ist eine absolute Premiere für mich, denn du bist weder Agenturmanager noch Marketingverantwortlicher. Dir ist aber für diesen Podcast eine, finde ich, ganz, ganz wesentliche, ganz neue Perspektive hinzu, die wir unbedingt beleuchten sollten. Du bist Managing Director bei Bryan, Garnier, habe ich gerade gelernt, wie man es richtig ausspricht, kurz BG, eine inhabergeführte Investmentbank mit Fokus auf Software und Tech-Enabled Services. Mit über 70 Deals pro Jahr und 250 Mitarbeitenden in Europa und den USA zählt ihr zu den größten und erfolgreichsten unabhängigen Playern. Du selbst leitest den Sektor Digital Media Entertainment in der Dachregion und arbeitest mit Tech-Firmen und Agenturen aus den Bereichen Advertising, Marketing und Digital Experience zusammen. Zusammenarbeiten heißt in diesem Fall, ihr beratet Gründer, das C-Level und Investoren bei komplexen Finanzierungen und M&A-Strategien.
Ja.
Ja? Alles richtig?
Alles richtig.
Was vergessen? Was ganz Wichtiges?
Nein, überhaupt nicht. Wenn ich aber noch ergänzen darf. Beraten bedeutet bei uns nicht, dass wir ausschließlich auf Unternehmensverkäufe schauen, sondern wir beraten entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Unternehmen. Bedeutet, wenn du Kapital benötigst, dann stehen wir zur Verfügung. Normalerweise ab Wachstumskapital, Series B, Series C, in Ticketgrößen von 25, 30 Millionen Euro aufwärts angefragt werden. Wir helfen bei Finanzierungen, die Fremdkapital mit inkludieren, also alles, was Leverage anbelangt. Das kann, man sagt dann neudeutsch, Venture Debt sein. Es kann strukturiertes Kapital sein, wo man eine Mischform von Equity und Debt wählt. Entschuldigung übrigens, viele dieser Begrifflichkeiten sind englisch geprägt.
Das macht überhaupt nichts. Und wir werden danach ein Glossar zur Verfügung stellen für all diese Dinge, die für dich so wunderbar selbstverständlich sind.
Heb einfach den Finger und sag, was war das jetzt? Also es gibt auch ganz einfache deutsche Übersetzungen dafür. Und gehen auch an die Börse mit unseren Unternehmen. Hinter mir, das sieht man jetzt leider nicht, einige Tombstones, Grabsteine. Da ist zum Beispiel Mr. Spex, der Börsengang dabei, den wir 2021 begleitet hatten. Auch das tun wir. Und wenn die Märkte dann mal wieder schlechter geworden sind, dann schauen wir eher auf große private Platzierungen. Aber das beschäftigt uns auch. Und in einem guten Jahr, du sagtest gerade, über 70 Transaktionen, machen wir etwa die Hälfte tatsächlich in dieser Art und in diesen Kategorien von Deals.
Ja. Ich finde aber die gesamte Palette, die du auch gerade angesprochen hast, wahnsinnig interessant, sozusagen auch entlang der Wertschöpfungskette für jetzt das Thema Zukunft der Agenturen. Denn wir sind ja eigentlich über einen Zufall zusammengekommen, weil ich so einen Digital Market Report von euch bekommen habe.
Ne? Ja.
Das verschickt ihr ja irgendwie auch, um sozusagen mit den jeweiligen Leuten im Gespräch zu sein. Und
Genau. Ich
fand das total interessant, habe mir das durchgelesen und habe gesagt, Mensch, wenn da so schlaue Köpfe sind, die so viel über diesen Markt erheben, dann muss ich unbedingt jemanden in diesen Podcast einladen. Und so sind wir zueinander gekommen. Und lass uns damit ruhig mal einsteigen, auch sozusagen als Blick auf den Markt, wie ihr ihn auch seht. Ihr erhebt, wie gesagt, regelmäßig die Performance und auch die Veränderungen des Marktes und veröffentlicht auf dieser Basis eben sogenannte Marktreports. Und ich finde es total interessant, mal zu hören zu Beginn, wie sich eigentlich so die ganzen aktuellen Marktentwicklungen, geopolitische Ereignisse, Wirtschaftslage und all das auf die Agenturbranche auswirken. Wie geht's der Agenturbranche?
Wo fangen wir an? Ja, also es ist ganz spannend zu sehen, weil du hast viele, viele Punkte angeschnitten. Es ist ein unfassbar komplexes Marktumfeld, in dem wir uns bewegen, das eines bedingt, nämlich die Visibilität, die Vorhersagbarkeit, die hat rapide abgenommen und im Gegenzug die Volatilität sehr stark zugenommen. Wir hatten das mit ein, zwei uns bekannten Insolvenzen zum Beispiel gesehen, jetzt vor kurzem. Deswegen, es ist grundsätzlich sehr, sehr schwer geworden, eine klare Einschätzung zu geben. Aber man kann gewisse fundamentale Eigenschaften aufzeigen. Erstens, es besteht eine unfassbare, Entschuldigung, wenn ich da vielleicht wieder ins Englisch verfalle.
Darfst du gerne. Ich glaube, es lässt sich gar nicht vermeiden in deinem Aufgabengebiet.
Consumer Uncertainty nennen wir das. Also man sieht global aufgrund dieser Unsicherheit, ob das Krieg ist, ob das Inflation ist, ob das steigende Kosten sind, dass das Consumer Spending sich sehr stark verändert hat. Und insbesondere für die Agenturbranche hat das weitreichende Implikationen. Implikation auf der intrinsischen Seite wäre, also für die Agenturlandschaft, die Werbebudgets sinken. Immer dann, wenn es makroökonomisch schlecht läuft, investiere ich als Unternehmer in alles, aber nicht ins Marketing. Und damit einhergehend betrifft das die Agenturbranche natürlich sehr, sehr stark. Dann haben wir aber neben diesem veränderten Consumer Spending, neben der veränderten Unsicherheit, auch noch die Komponente der hohen Inflation. Ich hatte Inflation gerade schon genannt, aber jetzt in dem Kontext. Einerseits, natürlich gebe ich weniger aus, weil für mich Entscheidungen, was ich als Konsument erwerbe, diese Entscheidungen werden entweder in die Zukunft verlagert oder wenn ich nicht diskretionäre Artikel erwerbe, dann gehe ich vielleicht in eine niedrigere Preiskategorie. Andererseits bedeutet hohe Inflation aber auch, dass für viele Investoren im Markt die Fähigkeit, in Unternehmen zu investieren oder diese zu kaufen, nachgelassen hat, weil ich weniger Fremdkapital aufnehmen kann, weil mich das teurer zu stehen kommt. Deswegen sehen wir, dass auch das einen großen Impact auf die Agenturbranche hat. So, das sind vielleicht so die negativen Aspekte. Alle exogen, beyond control, möchte man eigentlich sagen. Das Consumer Spending kann man schlecht beeinflussen, Inflation schlecht und was makroökonomisch, makropolitisch passiert, auch sehr wenig. Wir sehen aber darüber hinaus noch einen grundsätzlichen Shift, der dich durch die Branche zieht. Einerseits natürlich das ganz große Thema Artificial Intelligence. Mit OpenAI vor Oktober 22 war die Welt noch bunt und alles war noch so halbwegs in Ordnung. Ich möchte nur zwei Zahlen nennen, die sehr beeindruckend sind. Nämlich 2023, dieses Jahr, wird bereits jedes zweite Content Asset durch AI generiert und nächstes Jahr werden 3 von 4 Content Assets durch AI produziert. Was bedeutet das? Jeder, der kontextuelles Marketing macht, ist davon betroffen. Und das bedeutet nicht nur Schrift, Copy, Texte, sondern natürlich DALL-E ebenso, alles was Bild und Video ist schwierig, aber zumindest Bild anbelangt, ist davon ebenfalls betroffen.
Aber Video ist auch schon auf dem Vormarsch.
Ja. There you go. Für die Branche kann das auch ein Heilsbringer sein. Fokus auf Thought Leadership, auf Content, der wirklich der wirklich innovativ, einzigartig, unique ist. Das kriegt AI noch nicht hin. Deswegen, wenn man AI nutzt, ich springe ein bisschen von Hölzchen auf Stöckchen, aber wenn man AI zu nutzen versteht, um Routineabläufe zu optimieren und sich damit auf das eigentlich wahre Kern, das Kreative bisschen, dann kann das ein großer Vorteil sein. Aber Stand heute bleibt es erstmal faktisch festzuhalten, es wird die Branche durcheinander würfeln. Der zweite große intrinsische Punkt ist, dass wir sehen, dass Agenturen messbarer werden müssen. Und auch das hat einen starken Impact auf die Performance, die finanzielle Lage vieler Agenturen. Mit Messbarkeit meine ich insbesondere Daten und Performance. Jeder, der heute kein Performance-Marketing macht, der wird sich umschauen müssen. Und umgekehrt sieht man, dass insbesondere Performance-Marketing-Agenturen sehr stark nachgefragt sind. Und ich inkludiere da auch Influencer, Social Media, also alles, was wirklich messbar ist. Dementsprechend Data-Driven Marketing, dasselbe Schema. Wer heute Zugriff auf First-Party-Data hat, wer versteht, mit First-Party-Data Marketing effektiv zu machen, der wird nachgefragt und der navigiert auch sehr gut durch schwierige Zeiten, wie wir sie jetzt sehen. Dementsprechend würde ich sagen, da trennt sich so ein bisschen Spreu vom Weizen. Es gibt die, die strugglen und diese Kompetenzen aufbauen müssen. Es gibt andere Player, die das sehr gut beherrschen und damit auch sehr gut durch die Krise kommen. Also vielleicht mal grundsätzlich festzuhalten, wir sehen einen transformativen Shift. Es gibt Technologie, es gibt einen Push Richtung Quantität, Richtung Faktenlage. Und auf der anderen Seite haben wir die makroökonomischen Faktoren, die die Gemengelage der Agenturlandschaft so ein bisschen durchwürfeln. Deswegen sehr gemischtes Bild. Alles, was vielleicht ein bisschen bieder oder trocken ist, das struggelt. Alles, was kreativ ist, was Thought Leadership produzieren kann oder was sich durch Technologie, durch bemessbare Kompetenzen absetzen kann, das ist nachgefragt.
Kann man denn sagen, dass sozusagen mit Blick auf die Performance des Marktes und ihr schaut ja sozusagen auch regelmäßig monatlich, quartalsweise die Entwicklung an, dass die, wie soll ich sagen, die Profitabilitätssituation insgesamt stärker unter Druck ist als in den Vorjahren?
Also eines kann man festhalten. Wenn ich als Investmentbanker mit einem Unternehmen im Markt bin, dann zählt für die Investoren bzw. Käufer vor allem eines, Profitabilität. Man kann auch anders sagen, Profitability is the new growth. Also, wo ich vor wenigen Jahren noch darauf geguckt habe, wie schnell ein Unternehmen wächst, um die Attraktivität des Unternehmens zu bemessen, ist heute vielmehr die Profitabilität im Zentrum stehend für eine gute, hohe Bewertung. Aber wenn man sich die Quartalszahlen der großen Agenturnetzwerke anschaut, dann schlagen die sich eigentlich ganz passabel. Wir sehen, dass viele Player operative Margen von 15% plus haben. Und insbesondere die jetzt den Zirkelschluss auf das, was ich vorhin gesagt hatte, die Themen Digital Consulting, Performance beherrschen, die können deutlich höhere Margen erzielen. Also das geht einher mit Automatismen, das geht einher mit besser planbarem Umsetzen. Und damit demonstriert auch stärkere Margen, höhere Margen erzielen, als man das in der klassischen Agenturbranche noch vor einigen Jahren gesehen hatte. Bestes Beispiel, glaube ich, sind die SEO-SEA-Agenturen. Diejenigen, die es geschafft haben, sich neu zu erfinden, die sind heute technokratisiert. Viele Prozesse gehen komplett automatisch und da liegen wir schon bei über 30% Marge. Und lass uns mal knock on wood für andere Agenturen entlang dieser Wertschöpfungskette auch annehmen. Content Marketing wäre wahrscheinlich das nächste große Sprungbrett, wo man sagt, mit AI, Besinnung auf wesentliche Inhalte, weniger Kosten, höhere Margen. Aber es bleibt festzuhalten, Profitability is the new growth. Wer heute erfolgreich im Markt sich platzieren möchte, der muss Profitabilität langfristig demonstrieren.
Woran liegt das, dass sich sozusagen dieser Fokus verändert hat auf das Thema Profitabilität und nicht mehr so stark auf die Wachstumspotenziale oder das eigentliche Wachstum geschaut wird?
Wenn ich frei von der Seele sagen darf, vielen geht der Arsch auf Grundeis. Und wenn ich mir die Käuferlandschaft anschaue, dann habe ich Strategen, das sind hierarchische Konstrukte, keiner will den Kauf eines Unternehmens verantworten, das dann negativ auf die Gruppenprofitabilität einzahlt. Deswegen achten strategische Käufer heute zunehmend darauf, dass hohe nachhaltige Profitabilität gegeben ist, um im Zweifel Zukäufe gegenüber der nächsthöheren Hierarchieebene zu verteidigen. Bei den Finanzinvestoren ist Profitabilität das Maß aller Dinge, um den Kauf, wenn ich insbesondere Fremdkapital aufgenommen habe, zu refinanzieren. Und damit steht Profitabilität im Zentrum. Heute kann sich kaum einer leisten, ein negatives Asset zu erwerben, negativ im Sinne der Profitabilität, und das dann zu entwickeln oder fortzuführen. Insbesondere, wir haben große Unsicherheit, wenn nochmal ein Kunde abspringt oder wenn möglicherweise ein Rainmaker von Bord geht, was passiert dann nächstes Jahr? Und den Schuh möchte sich momentan keiner anziehen.
Nachvollziehbar. Ist denn, wir haben ja auf die, Performance der Agenturbranche geschaut. Das lässt ja noch nicht direkt einen Rückschluss zu, wie steht es denn jetzt um das Interesse potenzieller Käufer um Agenturen? Also ist gerade richtig was los auf dem Markt oder ist da Flaute?
Also wir sehen, dass viele Transaktionen, die für 23 angesetzt waren, möglicherweise sogar schon für 22, nach 24 oder sogar Richtung 25 verlagert werden. Das hat unterschiedliche Faktoren. Einerseits viele erfolgreiche Agenturen, die Inhaber geführt sind. Da ist der Zeitpunkt, wann verkauft wird, reines Ermessen der Gründer, und die verkaufen natürlich nur einmal und tun das im Zweifel halt ein Jahr später, aber dafür zu guten Konditionen. Das ist effektiv die Altersvorsorge. Deswegen, wenn ich nicht gezwungen bin zu verkaufen, dann tue ich das eben in einem Marktumfeld, das intransparent ist, eher nicht. Bei den Finanzinvestoren sieht man, die Finanzinvestoren haben die Notwendigkeit zu verkaufen zu gewissen Zeitpunkten, dass sie die Spanne der Halteperiode, die liegt normalerweise zwischen 4 und 6 Jahren, auf 5 bis 7 Jahre ausdehnen. Teilweise Assets sogar noch in sogenannte Continuation Funds überführen, wo sie dann einzelne Agenturen, einzelne Digital Consultancy Unternehmen über viele, viele Jahre fortführen können.
Weil der ROI ansonsten einfach zu schlecht wäre wahrscheinlich.
Ne? Ganz genau, ganz genau. Und wir sehen ja mit Unternehmen, die im Markt sind oder waren, wie schwer es ist, diese zu platzieren. Bestes Beispiel, die Peer Group, die Portfolio von Equistone ist. September letzten Jahres kam dann nochmal ein Announcement, dass ein französischer Private Equity sie übernehmen würde. Und bis heute ist die Transaktion nicht vollzogen, ist wieder vom Markt verschwunden. Also es gibt eine ganze Vielzahl auch kleinerer Unternehmen, die es nicht geschafft hatten, erfolgreich zu platzieren. Und dann werden Transaktionen auf Eis gelegt, on hold. Und man versucht dann in einem späteren Jahr, diese dann wieder erfolgreich zu platzieren. Und jetzt habe ich lange ausgeführt. Einen Punkt habe ich noch gar nicht gemacht. Nächstes Jahr sehen wir schon, also gibt es eine Flaute? Ja und nein. Erfolgreiche Unternehmen lassen sich jederzeit platzieren und die Bewertungen, vielleicht kommen wir später noch darauf zu sprechen, sind für erfolgreiche Unternehmen auch gut, selbst heute noch. Auch wenn der Käuferkreis möglicherweise kleiner ist Aber es gibt immer noch genügend Finanzinvestoren und strategische Investoren, die knowledgeable sind, die das Potenzial haben, große Multiples zu bezahlen, große Bewertungen aufzurufen. Und das tun sie auch. Also immer dann, wenn ich ein gutes Asset habe, meine Botschaft, scheut euch nicht in den Markt zu gehen. Und das sage ich nicht opportun als Banker, der daran verdienen möchte, sondern weil es in der Tat zu jeder Zeit platzierbar ist. Aber das Volumen nimmt ab. 2023 wenig Assets im Markt gesehen, es gab viel Unsicherheit. Dafür gehe ich davon aus, dass im nächsten Jahr wieder das Transaktionsvolumen zunehmen wird. Es gibt erste Tendenzen, also man beobachtet ja immer die börsennotierten Unternehmen und hat dann so einen Effekt, der dann irgendwie herunter trickelt auf die privaten Unternehmen. Das dauert seine Zeit, aber wenn ich mir die börsennotierten Player ansehe, dann sehe ich so einen leichten Uptick in den letzten Monaten. Möchte das nicht generalisieren, aber es scheint sich wieder eine gewisse Normalität einzustellen. Und wenn das Signal für viele privat gehaltene Unternehmen ist, die verfahren ganz gut an den öffentlichen Kapitalmärkten, dann ist der Zeitpunkt vielleicht auch gekommen, dass wir in den Markt gehen. Und aus dem Nähkästchen geplaudert, ohne Namen zu nennen, in den Gesprächen, die wir führen, hören wir das Signal sehr häufig aktuell. Was können wir machen, um nächstes Jahr in den Markt zu gehen? Momentan werden wir häufig angefragt von potenziellen Käufern, Finanzinvestoren, Strategen. Vielleicht ist es ja doch ganz gut, 24 Mal zu überlegen, ob man nicht verkaufen will. Ja, und das gibt uns natürlich Hoffnung.
Ja klar, absolut. Also und das, ich sag mal, eure Hoffnung ist ja in Summe die Hoffnung der Wirtschaft und damit auch des Marktes, der Agenturbranche. Ne? Dass es insgesamt wieder ein bisschen Licht am dunklen Tunnelende sozusagen gibt. Ne? Das ist absolut. Und sag mal, du hast eben zwei unterschiedliche Investorentypen angesprochen, den Finanzinvestor und den strategischen Investor. Siehst du mit Blick auf die Agenturbranche eine Gruppe, die vielleicht interessierter ist als die andere? Also sind es die großen Werbeholdings, die auf dem Vormarsch wieder sind, was die Akquisitionen angeht? Sind es eher Private Equity, die aufgrund vielleicht fehlender anderer Anlagemöglichkeiten jetzt in den Markt gehen?
Also ich hoffe, ich beantworte dir deine Frage. Ich möchte sie mit einer Beobachtung beantworten. Wir sehen aktuell, dass, ohne mir zu widersprechen, auch wenn Performance, auch wenn AI angefragt werden, wir sehen, dass im aktuell sehr unsicheren Marktumfeld Technologieunternehmen weniger gefragt sind, weil sie hohe intrinsische Risiken mit sich bringen, häufig dann noch wenig Profitabilität haben, stark wachsen und investieren müssen. Deswegen wird aktuell häufig der sehr stabile und häufig dann auch mittelständische Unternehmen gesucht, das über Professional Services Geld verdient, planbar ist, wenig Tech Shenanigans mitbringt, aber dafür halt sehr stabil. Und das ist den Umständen der Zeit geschuldet. Aber dass er einfach jetzt mal vermerkt, dass auch diese Assets ihre Zeit haben, alles was stabil ist, wird momentan angefragt. Und das sind natürlich dann häufig Finanzinvestoren, die in derlei Assets investieren, weil sie einfach damit Planbarkeit haben. Die großen Agenturholdings, die sind sehr zurückhaltend. Also wir haben dieses Jahr wenig Zukäufe gesehen hier in Deutschland. Omnicom Gabatz ist natürlich ein Beispiel, aber darüber hinaus, was hat Omnicom noch gekauft? Da groß ist in UK und dann wird schon wenig. WPP ebenso. Einen Zukauf AMP, AI. Ja, da sind wir wieder bei dem Thema, was ist gefragt. Und da kann man eigentlich so durchexerzieren. S4 hat ganz andere Schwierigkeiten, aber würde man jetzt einfach mal alle Player sich anschauen. Es gibt sehr wenige Käufe, die dieses Jahr nicht nur in der Dachregion, sondern zumindest in Europa, wenn nicht global, von den großen Agenturen getätigt worden sind. Viele haben mit ihren vielen Portfolio-Assets genügend eigene Hausaufgaben zu machen. Soll aber nicht heißen, dass sie nicht zukaufen. Sie sind halt nur deutlich gezielter unterwegs. Und wenn ich mir so eine Hakuhodo, Densu, Inotion anschaue, also alles, was nach Asien geht, da gibt es noch die kulturelle Mentalität. Man geht da einmal hin als Outpost in Europa und sagt, das ist der Deal, das ist der Preis und daran ändert sich nichts mehr. Und wenn dann nachverhandelt oder revidiert wird, dann steht man da schon ganz schlecht vor den Oberen in der Zentrale da. Deswegen, da kommt noch ein Element der Vorsicht hinzu. Es gibt die Challenger, die werden aktiver, auch wenn wir sehen mehr Deals, kleinere Deals, also ein Next 15, Brand Tech Group, derlei Player. Aber auch,
wie definierst du Challenger? Oder in welche, also sind das andere Agenturen, sind das sozusagen Unternehmen aus einem ganz anderen Sektor?
Häufig kommen die Agenturen oder Agenturnetzwerke, die ich gerade auch genannt habe, aus der Technologie. Oder zumindest aus dem Ansatz heraus, Technologie zum Kern der Serviceleistung zu machen. Performance natürlich allen voran. Data-driven Marketing. Beispiel wäre die Artifact, die ist im Portfolio von Ardian, die ursprünglich mal aus dem Marketing kamen, dann sehr schnell ins Data-Driven übergeschwappt sind. Debt mit der Carlyle im Hintergrund als große Private Equity Owner, ähnlicher Ansatz. Digitalagenturen, die dann häufig das ganze Thema Customer Experience, Experiential Marketing mit anbieten, Digital Transformation, App Development, E-Commerce, also überall dort, wo noch eine Technologiekomponente mit dabei ist. Das sind einerseits Challenger, und dann natürlich ganz simpel bemessen anhand der Größenordnung. Alles, was vielleicht unter 3-4 Milliarden Market Cap ist und damit noch nicht so alt gesessen wie die IPGs oder Omnicoms dieser Welt. Mhm.
Und sag mal, aus dem jetzt so Nähkästchen geplaudert, wie ist da üblicherweise das Vorgehen? Also kommen diese Deals bei euch zustande, weil eben die strategischen oder Finanzinvestoren sich melden, bei euch anklopfen und sagen, Sebastian, habt ihr sozusagen ein paar unter Beobachtung, die für uns interessant sein könnten? Oder ist es eher so, dass zum Zeitpunkt X inhabergeführte Agenturen auf euch zukommen und sagen, es ist ja so ein bisschen so wie in der Executive Search, in der Personalberatung, ne? Wer fragt zuerst, wie ist der Pool? Also wie geht ihr da vor?
Also es gibt so eine Eigenheit in der Agenturlandschaft, weil die Agenturlandschaft sehr verwachsen ist und man kennt sich. Und dann ist es häufig so, dass die inhabergeführten Agenturen sehr schnell dann schon, also wenn dann mal der Zeitpunkt gekommen ist, ja, wir wollen verkaufen, dann spricht man halt mit demjenigen, den man bei einem großen Strategen kennt und macht dann relativ, häufig zumindest, relativ schnell einen Prozess. Also, wir kennen uns seit 20 Jahren und wir haben alle mal gemeinsam angefangen, damals noch bei Jung vom Matt, wer auch immer, und heute sitzt der eine bei Sissigi und der andere dann eigenes geführtes Unternehmen, und na, dann spricht man halt mal und dann gibt es irgendwann mal einen Deal und jeder freut sich. Wenn man als Banker draufschaut, dann schüttelt man den Kopf und sagt, Mensch, hättest du aber mehr rausholen können. Oder ja. Oder umgekehrt, als Käufer, Mensch, da hättest du aber nochmal besser in die Reps and Warranties, also in deine Due Diligence investiert und vielleicht nochmal eher darauf geachtet, was dir da versprochen wird. Wie wir vorgehen, ist in der Tat, die Strategen kommen auf uns zu und sagen, hey, wir suchen im Bereich, sage ich es zum 100. Mal, Performance. Oder
das scheint ein wichtiger Bereich zu sein.
Performance ist wichtig. Sehr genau. Social Media war bis Mitte des Jahres auch extrem wichtig. Bestandteil Performance. Aber die Nachfrage merken wir zumindest, deutlich nachgelassen. Es wird weniger Richtung Social Media nachgefragt. Data-driven Marketing war ein ganz elementarer Block. Data Lakes, Data Science, Analytics, CDPs, Consumer Data Platforms. Das waren alles Kompetenzen, die angefragt worden sind. Und weil das halt so spezifisch und vertikalisiert ist, reicht man dann häufig mal die Hand aus zu den Investmentbankern. Für uns ist es häufig weniger spannend, weil es sehr viel Buy-Side Advisory wäre. Und Buy-Side Advisory bedeutet, wir scouten den Markt, wir gucken uns an, was es so gibt. Und dann klopft man mal an und sagt, hey, habt ihr nicht Lust zu verkaufen? Und die inhabergeführten Agenturen sagen dann häufig, nö. So, deswegen stellen wir uns eigentlich lieber auf die Seite der Unternehmer. Du hattest das ja eingangs gesagt, wir arbeiten gerne mit Unternehmern, deren Shareholdern zusammen. Da wissen wir zumindest, wer verkaufen will. Und dann klopfen wir bei den geeigneten Käufern an. Das ist viel häufiger, wenn ich jetzt nochmal springe, das sei mir bitte verziehen, viel häufiger der Startpunkt, wenn wir mit unseren Mandanten in die Gespräche einsteigen. An wen willst du überhaupt verkaufen? Willst du dir diese Herkulesaufgabe zumuten, innerhalb einer großen Agenturgruppe dann nach Verkauf noch aktiv zu sein, zu netzwerken, zu reporten, dich dann alle Monate, alle Quartale lang in Düsseldorf, in Frankfurt einzufinden und dann dein Stelldich einzuhaben? Der typische Agenturinhaber ist ja häufig dann auch etwas kreativer und freigeistiger und damit weniger in gewisse Bahnen zu bändigen.
Ich wollte gerade fragen, gibt es ein weniger abschreckendes Beispiel unter den genannten? Also als Agenturmensch, ich kann ja nur von mir sprechen, würde ich. Genau, also ich würde jedes dieser Szenarien wahrscheinlich erstmal furchtbar finden.
Ja. Ja, aber das macht das, also für mich als Banker hat das schon immer spannend gemacht, weil ja, es ist halt auch nicht so furztrocken. Ja, und du musst dann auch nicht mit Schlips dann immer zu den Meetings kommen. Und das war schon vor 10 Jahren so. Und das ist heute Gott sei Dank noch ausgeprägter. Und wenn du dann mal mit Flipflops und kurzen Hosen zum Pitch erscheinst, da schaut dich dann auch keiner böse an. Im Zweifel hat dann nämlich der Firmengründer genau das Gleiche an.
Aber sag dir mal, mit Blick auf die AgenturinhaberInnen, sind die, also ist das häufig ein Generationenwechselthema? Ist es manchmal ein, hey, das ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um einfach, ja, Geld zu machen, schnöden Mammon, ist ja auch völlig legitim, wenn das der Wunsch ist. Oder ist es vielleicht im Fall, so war ja die Argumentation bei Grabarz, ja, wir sind jetzt so ein bisschen, also es sind jetzt meine Worte, stuck in the middle der Größe, uns fehlen relevante Kompetenzen, uns fehlt sozusagen auch das Thema globaler Ansatz, um die Kunden internationaler bedienen zu können. Also was sind so die Themen, die euch häufig begegnen?
Alles zusammengenommen. Weil die Agenturlandschaft so breit gefächert ist, dass es für jedes dieser angeschnittenen Probleme dann Bedürfnisse gibt. Also ich habe diejenigen, die Mitte 50 sind, teilweise, ich persönlich habe Mandanten, die Anfang 60 sind und sagen, ich kann es jetzt noch ein paar Jahre machen, aber so langsam denke ich dann auch darüber nach, wie mein Lebensabend ausschaut. Dann hast du in der Tat die Agenturen, die es zu einer gewissen Größe als inhabergeführte Agenturen geschafft haben, aber in der Tat stuck in the middle sind. Entweder weil sie keine größeren Kundengruppen erschließen. Also ich habe dann häufig ein Kundenportfolio, die zahlen mir dann so 1-2 Millionen on average pro Kunde im Jahr ein. Ich will halt an die großen Tickets. 3, 4, 5 Mio. So. Und das schaffe ich aus eigener Kraft häufig nicht. Oder ich habe die Notwendigkeit, dass meine Kunden von mir anfordern, der One-Stop-Shop zu sein. Und ich kann zwar die Kreativkompetenz bedienen oder ich kann die Media-Kompetenz bedienen, aber nicht die ganze Bandbreite und verliere damit dann meine Pitches. Und das wäre dann eine Möglichkeit, mich anzuschließen. Erstaunlicherweise, das Thema schnöder Mammon sehe ich ganz, ganz selten. Und ich denke, würde man sehen, dass der schnöde Mammon wichtig für die Agenturbranche ist, dann würden die großen Strategen viel häufiger zum Zug kommen, als sie das in der Tat tun. Ja, und deswegen, ich habe auch noch keinen gesehen, der...
Weil sie mehr bezahlen?
Ja, natürlich. Ich habe... Der Stratege kann...
Ist jetzt gerade der Groschen ist ein bisschen spät bei mir gefallen, aber verstehe, okay.
Natürlich, weil, schau einmal in die Bilanz der großen Strategen, ja, die haben alle noch gute Cash-Polster. gute Jahre gehabt. Das hat sich aufgebaut. Aber dann gibt's, und das ist industrieübergreifend, das hat gar nichts mit der Marketinglandschaft zu tun. Aber strategische Käufer haben einen Vorteil. Sie können die Synergien, die ein Asset mitbringt, deutlich schneller heben, als es ein Finanzinvestor kann. Und diese Synergien werden eingepreist. Wenn ich, ich nenne jetzt gar keinen Namen, aber ich bin eine Agenturgruppe, einfach nur mal ein Beispiel. Agenturgruppe, 1000 Mitarbeiter, erfolgreich in den USA, mache meine 150, 200 Millionen Dollar Net Revenues und was noch, Billings, vielleicht sogar eine Milliarden. Und jetzt will ich nach Europa kommen. DACH, die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt und unter den Top 5 im Marketing global. So, ich will den Markteintritt. Natürlich bin ich gewollt, als Stratege für ein relevantes Asset mehr zu bezahlen als als Finanzinvestor. Und wenn das relevante Asset, Gabitz, Omnicom, wenn die jetzt noch sagen, Mensch, ich bringe dir Kunden mit, die kannst du aus Deutschland heraus nach wohin auch immer upsellen und du kannst die Multinationals genauso in New York oder in London betreuen. Fantastisch. Mhm.
Das sind, passiert das häufig? Ich verstehe in der Theorie diesen Synergiegedanken, der ist ja zutiefst nachvollziehbar, sympathisch und all das. Ne? Ist es denn so, nehmen wir jetzt mal, ich kann ja Namen nennen. Ich sage, Accenture Song kauft Kreativagenturen.
Ja.
Potenzielle Synergien.
Schlechtes Beispiel genannt.
Okay, aber dann bleiben wir einfach mal bei dem. Nein, ja. Die Synergien liegen irgendwie für alle Beteiligten auf der Hand und trotzdem entsteht der Eindruck, dass sie nicht so gehoben werden können, wie das vielleicht ursprünglich der Plan war.
Weißt du, wie viele Unternehmen Accenture Song letztes Jahr gekauft hat? Hast du eine
Idee? 100.
Also deutlich über 50.
Okay,
aber schon mal. Das ist eine Maschinerie. So.
Nicht zuletzt jetzt AI, ne?
Aha, richtig. Das Problem ist in der Tat, diese Synergieeffekte zu heben. Das lässt sich immer sehr einfach auf dem Papier darstellen und schlaue Banker können das dann auch noch ganz hervorragend in Excel berechnen. Es gibt gewisse Synergieeffekte, die man immer heben kann. Das ist dann häufig auf der Kostenseite, weil Gruppenfunktionen, Accounting, HR, all diese Themen, die lassen sich einsparen, koordinierte interne Marketingmaßnahmen etc. Aber in der Tat, das Heben von Umsatzsynergien, das ist der Holy Grail. Das klappt bei einigen gut, das klappt bei anderen schlecht. Und wenn man dann sich noch in einem großen Konstrukt wie einer, for the lack of a better example, Accenture Song befindet und sagt, was will ich denn jetzt mit, ich muss jetzt dann mit irgendwelchen Agenturen zusammenarbeiten und die up- oder cross-sellen, mit denen habe ich überhaupt nichts zu tun. Das funktioniert einfach nicht. Und man sieht das auch am Dealvolumen der Accenture. Das geht deutlich zurück. Das hat in diesem Jahr, eine echte Stagnation. Nicht zuletzt, weil Accenture sich erstmal selbst besinnen muss auf die Integration der erworbenen Assets.
Ja, das ist ja auch eine große Aufgabe. Man sagt ja immer so, irgendwie all das, was dann Post-Merger stattfindet, das ist ja Beef.
Ja, das betrifft uns Banker ja nicht, weil wir nehmen das Geld und sind dann weg.
Ja, klar, hast du recht. Mit dem Ärger müsst ihr euch nicht rumschlagen.
Nein,
ja.
Das ist ein ganz wichtiger Aspekt in der Tat, auch für uns, weil wir suchen für unsere Mandanten, das sage ich jetzt nicht als Marketingfloskel, die beste Lösung. Das erhöht die Dealwahrscheinlichkeit ungemein, wenn der Mandant sagt, Mensch, da fühle ich mich wohl, da fühle ich mich verstanden, das resoniert mit mir. Und vor dem Hintergrund ist der Aspekt Post-Merger Integration oder was könnte es potenziell für uns bedeuten, auch sehr wichtig. Mhm. Ja.
Du hast vorhin gesagt, da würde ich gerne nochmal drauf zurückkommen, lass uns nachher noch auf die Multiples zu sprechen kommen.
Ja.
Das ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, um auch nochmal über Multiples zu sprechen. Ja, ja. Also wie ist das denn in der Agenturbranche? Wird auf EBIT der Multiple gezahlt? Wird auf Umsatz gezahlt? In welchem Szenario auch immer? Wie hoch ist der jeweilige Multiple? Gut, das hängt total an der Performance, ist schon klar, aber gibt es da was üblich ist, was dann outstanding wäre, es zu erreichen, aber ab und an vorkommt?
Ja, das ist ein ganz sensitives Thema und ich hoffe, dass niemand, der dem Podcast zuhört, dann sagt, was? Na, dann warte ich lieber noch 3 Jahre. Ich wollte den Sebastian schon anrufen, aber jetzt...
Völlig okay, aber du kommst ja zumindest mal sympathisch rüber, das heißt, die haben erstmal keine Berührungsängste.
Also, interessanterweise ist die Branche sehr stabil und das hat vielleicht so mit einem gewissen Grade des Lack of Innovation zu tun. Es hat sich, auch wenn die Themengebiete sich verändert haben, Digital Consulting etc., an der Art und Weise, wie man Umsätze macht, wenig geändert. Das gesagt, ja, wir bewerten auf Basis EBIT, in der Regel auf Basis EBITDA. EBITDA ist Earnings Before Interest and Tax, Depreciation, Amortization oder auf gut Deutsch vor den Abschreibungen. Und wir bewerten in der Regel auf Basis adjusted oder normalisiertes EBITDA. Wenn ich eine inhabergeführte Agentur bin, dann normalisiere ich nicht. Und da lässt sich häufig noch viel herausholen. Kleiner Exkurs. 5 Gesellschafter, 5 geschäftsführende Gesellschafter, von denen eine Agentur mit, I don't know, 200 Mitarbeitern möglicherweise auch nur 2 oder 3 ausreichen würden. Da kann ich als Banker in der Theorie den Rotstift anlegen und sagen, diese Gehälter normalisiere ich. Es soll auch vorkommen, munkelt man. Ich kann da aus dem Nähkästchen plaudern in der Agenturlandschaft in München. Dass ich die Geschäftsführer auch mal einen Porsche 911 als Firmenwagen dann in die Bücher mit aufnehmen, wo es vielleicht auch ein großer, und es keine Werbung machen, haben eine große Skoda getan. Ja. Und derlei Bereinigungen, die würden wir vornehmen und das summiert sich auf, denn man darf eines nicht vergessen, alle 100.000 werden dann mit einem Faktor X multipliziert und plötzlich habe ich mal ein paar Millionen mehr oder weniger.
Das ist interessant, ja klar. Ja.
Und erst gestern, ich hatte das Gespräch mit einem Agenturinhaber hier in München, der gesagt hat, jetzt könnte ein guter Zeitpunkt zum Verkaufen sein, aber ich habe ja nicht normalisiert. Das musst du ja auch gar nicht, weil das erwartet von dir niemand.
Das heißt, das kann im Nachhinein jederzeit sozusagen durch euch, also stellvertretend als Investmentbank, vorgenommen werden. Das heißt, es muss nicht de facto in den Büchern stehen, sondern es ist letztlich eine kalkulatorische Anpassung.
Richtig, richtig. Aber es wird weitestgehend akzeptiert, wenn man, es gibt standardmäßige Normalisierungen, die branchenüblich sind. Gehaltsanpassungen. Zum Thema Gehaltsanpassungen noch ein weiterer Punkt. Geschäftsführende Gesellschafter zahlen sich häufig ein höheres Gehalt aus, als angestellte Geschäftsführer dieses erhalten würden. Das hat ganz einfach, das liegt in der Natur der Dinge. Ja? Der Zuhörer sieht es nicht, aber Kim zuckt mit den Schultern. Und auch da könnte man sagen, lass uns, also man muss ja niemanden auf dem Papier entlassen, aber du könntest sagen, ich entlasse mich und stelle einen externen Geschäftsführer ein, der würde dann Größenordnung, I don't know, 150.000 Geschäftsführergehalt erhalten, wo andere deutlich mehr hätten. Ja. In eckigen Klammern die Zahl genannt. So, das sind Bereinigungen, all das bezogen auf das EBITDA. Dann gibt es noch eine zweite Komponente. Schaut man auf das zurückliegende EBITDA oder schaut man auf das zukünftige EBITDA? Das ist häufig Verhandlungsgeschick. Wenn ich ein Unternehmen bin, das nachweislich stark wächst, ein Unternehmen, das die Profitabilität nicht nur in absoluten Zahlen erhöhen kann, also ich wachse von 5 Millionen EBIT auf 7 Millionen, sondern auch die Margen expandieren kann, von 15% auf 20% oder darüber hinaus sogar, dann ist die Chance, dass ich auf das zukünftige EBITDA, zumindest in Teilen mitbewertet werde, deutlich höher. Da habe ich mehr Verhandlungsmasse. Wenn ich ein sehr stabiles EBITDA habe, wenn ich wenig Wachstum habe, dann neigen Käufer eher dazu, auf zurückliegende Jahre zu gucken.
Also das heißt, so, ich habe immer gedacht, so ein Standard wäre letztes, aktuelles, kommendes Jahr. Das ist nicht zwangsläufig so.
Also man sieht es durchaus, dass man so ein Blended Multiple dann annimmt und sagt, die letzten zwei Jahre, das willst du halt verhandeln, das willst du raus verhandeln. Deswegen, ich hatte vorhin gesagt, naja, man kommt dann zwischen Käufer und Verkäufer häufig relativ schnell zusammen und sagt, man fühlt sich da wohl, wo dann der Banker sagt, hättest du mal geguckt, hättest du mal gründlicher hingeschaut oder verglichen. Da fällt mir visuell immer, ich habe das auf Instagram gesehen, so eine Gravur auf der Rückseite einer teuren Uhr, ein Your Dad, please check the market value before you sell me. Das müsste man auch den Gründern mitgeben. Umsatzmultiple, schwierig, das liegt in der Natur der Sache. Guckt man auf Billings, guckt man auf Net Revenue, guckt, was ist der richtige Faktor hier einerseits? Andererseits lässt sich es plump ganz einfach sagen, es ist irgendwo immer zwischen halbem Mal und einmal Umsatz. Da ist häufig keine große Bandbreite an Wertsteigerung. Deswegen würde ich immer empfehlen, guck aufs EBITDA, da kann man viel optimieren. Das ist auch einfacher zu optimieren, weil ich mehr Kostenblöcke über der Bottomline habe, die ich verargumentieren, verändern, normalisieren kann.
Und aufs EBITDA geschaut, wie würdest du da also eine Multiple Range aufmachen?
Ja, jetzt kommen wir zur spannenden Frage. Man kann wirklich ganz grob sagen, wir bei Bryan Garnier klassifizieren das häufig in Low-Performing Agencies, Stable Agencies, und dann kann man das höchste Quartil entweder die Outperformer oder Digital Consulting Firms, häufig hat das nämlich einen Consulting-Aspekt und ist dann schon eher digital, nennen. Aber je nachdem, in welche dieser Kategorien ich mich bewege, liege ich vom EBIT im mittleren einstelligen Bereich, im hohen einstelligen Bereich oder im zweistelligen. Das ist die eine Komponente. Da geht es, was Low-Performing, Stable und Outperforming anbelangt, das mache ich gleich noch mit Zahlen fest. Die andere Kategorie, die man bemessen muss, und dann damit bewegt man sich dann so in etwa in so eine Matrix-Ebene. Also ich habe die Performance-Aspekte, aber ich habe auch die Größenordnung als relevante Bezugsgröße. Mache ich 1 bis 3 Millionen EBIT, mache ich 3 bis 5 Millionen EBIT, mache ich 5 bis 10 Millionen EBIT. Das triggert nämlich ganz unterschiedliche Käufergruppen. Insbesondere wenn ich als Finanzinvestor in diesem Bereich, im Digital Services, mich bewege, dann suche ich nach Unternehmen mit einer Mindestgröße. Und die Mindestticketgröße, sagen wir, ich mache ein plumpes Beispiel, ich kann 10-mal EBIT zahlen. Ich habe, mein Fonds hat 300 Millionen, ich mache es jetzt wirklich ganz versimplifiziert, mein Fonds hat 300 Millionen Euro Größenordnung, ich möchte 10 Investitionen machen, dann kann ich pro Investition Mittel 30 Millionen ausgeben. So, wenn ich 30 Millionen ausgeben will, und ich bin gewollt, 10-mal zu bezahlen, dann muss ich mindestens 3 Millionen EBITDA nachhaltig erwirtschaften. Und je größer die Fonds werden, umso größer muss das EBITDA werden, umso begehrlicher werden die Assets. Und dementsprechend verändert sich auch einerseits die Multiple Range. Andererseits kann ich damit als Banker einen Auktionsprozess aufsetzen, indem ich eine höhere Nachfrage generieren kann. Nicht nur von Strategen. Strategen schauen sich auch kleine Assets an, weil sie sagen, mir ist das Talent und die Qualität und der Kundenstamm und möglicherweise die Art der Dienstleistung wichtig. Und da ist es gar nicht so relevant, ob das 50 oder 150 oder 500 Mitarbeiter sind. Wohingegen beim Finanzinvestor genau diese Größenordnungen eine ganz fundamentale Rolle spielen. Auch deswegen normalisieren, EBIT immer wichtig, komme ich möglicherweise in die nächste höhere Bracket. So, und jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Also 4 bis 5 Mal EBIT, Trailing 12 Months, TTM, zurückliegende 12 Monate. Bei privaten Unternehmen dann häufig bemessen anhand des Jahresabschlusses. Wenn man unterjährig die Zahlen bemisst, dann kann man auch mit der betriebswirtschaftlichen Auswertung sagen, die letzten 12 Monate haben dieses oder jenes Ergebnis in die Kassen gespült. 4 bis 5, 4 bis 5,5. Die stabilen Agenturen bewegen sich aktuell, würde ich sagen, zwischen 7 bis 9, man sagt mal 6 bis 8, 7 bis 9.
Das ist schon, aber das finde ich jetzt ganz ordentlich.
Und die guten, die gehen irgendwo bei 9 los und können dann auch mal bis 10, 11 sein, ja. Was heißt ordentlich? Also, Low-Performing-Agenturen, das sind Agenturen, die wir machen das am aktuellen Jahr fest, die negatives Wachstum haben. Nicht auf Billings, sondern wirklich Net Revenues, negatives Net Revenues. Und zwar alles, was unter 0% liegt. Also, es gibt viele, die momentan irgendwo kontaktieren bei bis zu 15-20% Topline. Und häufig allerdings dann sogar noch positive Margen schreiben, aber im niedrigen einstelligen Bereich. Also irgendwo eine operative Marge von bis zu 5%. Das würde ich als Low Performing qualifizieren. Negatives Wachstum, bis zu 5% operative Marge. Häufig dann noch unattraktives, weniger attraktives Geschäft, Media Agencies, viel Durchlauf.
Werkbank, sowas, ja. Mhm.
Dann habe ich stabile Agenturen. Die müssen dieses Jahr gar nicht viel wachsen, weil der Markt, das hat mir ja anfänglich gesagt, schwierig ist, wenig absehbar. Aber ich muss stabile Margen nachweisen. Eine stabile Marge, es ist schwierig für mich als Banker heute mit einem Asset in den Markt zu gehen, das weniger als 15% operative Marge, EBITDA-Marge hat. Die darf dann normalisiert sein, wenn ich das verplausibilisieren kann. Aber das muss mindestens drin sein. Und wenn ich keine 15% habe, dann sollte ich zumindest irgendwo heute schon bei 10 bis 12, 13% stehen und die Perspektive aufzeigen, dass ich mich dorthin entwickeln kann, unterjährig idealerweise sogar noch.
Es ist ja total schwierig eigentlich für euch, ich sag mal, das vorher zu sehen. Ne? Gerade wenn es, das ist jetzt so mein Learning auch, dieses Thema Normalisierung, das könnt ihr ja sozusagen aus einer externen Betrachtung noch nicht wirklich vornehmen. Ne? Dadurch ist das ja schon immer interessant. Manche sind möglicherweise zunächst mal, sagen wir mal, low performing, ergeben sich aber durch, weiß ich nicht, Bereinigung und ähnliches, stehen die sozusagen auf der Kippe und
ja,
wie so eine Art kleiner Hidden Champion für euch, wenn ihr merkt, ach guck mal,
ja,
interessant, zieh mir mal den Porsche wieder ab und viele andere der Effekte, die du vorhin genannt
ganz
hast.
Ganz genau. Ne? In der Tat. Und wir machen das mit jedem Asset. Vorbereitung ist das A und O. Wenn wir uns vorstellen als Investmentbank des Vertrauens, dann planen wir mindestens 6 bis 8 Wochen Vorbereitung ein. Das kann, je nachdem, wie schnell die Daten verfügbar sind, dann auch mal 2, 3 Monate dauern, in denen wir wirklich auf alles, was man anhand von Zahlen bemessen kann, auch nachhaltig demonstrieren. Und versuchen damit dann in der Tat aus diesem kleinsten Bracket heraus auszubrechen. Man muss fairerweise aber auch sagen, wenn wir das von Anfang an sehen, dann nehmen wir diese Art der Transaktionen häufig nicht an, weil es, ob das eine kleine oder große Transaktion ist, der Prozess ist immer der gleiche und macht genauso viel Arbeit wie ein großer Deal. In der Regel auch noch mehr, weil man mehr Steine umdrehen muss, um den richtigen Partner zu finden.
Ja, total.
Ich wollte noch kurz abschließen, wie kommt man jetzt in diese High-Performer-Bracket? Das sind häufig Unternehmen, deren Dienstleistung nicht beschränkt ist nur auf Online-Marketing oder nur auf klassische Marketing-Maßnahmen, sondern die ein häufig ausgewogenes Portfolio aus Consulting, Digital-Marketing und zu Teilen sogar Technologie anbieten. Das kann Hosting sein, in der simpelsten Form, Ad Delivery. Das kann aber auch die Implementierung von Software sein, je mehr Softwarekompetenz ich habe, das muss keine proprietäre Software sein, aber wenn ich weiß, wie Salesforce, Adobe, Spryker, you name it, zu implementieren ist, fantastisch. Und damit komme ich dann häufig, kann ich mich über den klassischen Agentur-Multiple Richtung Digital Consultancies heben. Digital Consultancies liegen, wenn ich full-blown Accenture bin, full-blown Capgemini und Persephone und dergleichen, bis zu 15 Mal EBITDA sind die aktuelle Marktwert. Ja, und das ist für mich häufig so eine Bandbreite. Vieles hängt davon ab, wie begehrlich bin ich, wie viel Nachfrage kann ich im Markt erzielen. Was ich immer abraten würde, ist, in den Markt als Unternehmer zu gehen und zu sagen, ich erwarte mindestens 10x, 12x, x. Sollte man niemals tun, sondern immer den Markt als kommen lassen. Und dann sagen, zu wenig, zu viel.
Man sieht das. Gibt es Agenturen, wo ihr auch sagt, irgendwie, ja, das ist total gut, dass wir jetzt mal sprechen, aber ihr braucht noch, ich sage jetzt mal, 2-3 Jahre und das ist sozusagen, das ist Homework für die nächsten 2-3 Jahre.
Schön, dass du das ansprichst. Hatte ich vor 2 Wochen genauso. Große Agentur, viele 10 Millionen Umsatz, viel EBITDA, aber in den letzten 2-3 Jahren so ein bisschen ins Schlingern geraten. Und ganz genau das haben wir getan. Einerseits den Fahrplan nach vorne aufgezeigt, und dann so einen Hausaufgabenkatalog mitgegeben. Der lässt sich für den Banker immer sehr einfach darstellen, weil du steckst ja da nicht drin und musst.
Du weißt ja nicht, wie schwierig es ist, das herzustellen.
Ja. Du schaust dann immer in große Augen und dann sitzt der gestandene CEO vor dir mit 30 Jahren Marketingerfahrung und dann erzählst du dem Unternehmer, ja, jetzt musst du aber mal dein EBITDA verdoppeln. Das schaffst du ja bis nächstes Jahr. Also wohlbewusst, so einfach ist es das nicht. Aber es gibt, zumindest können wir aufzeigen, was ist vom Markt momentan gefragt. Und das musst du halt, diese Punkte musst du abhaken können. Wir wissen, dass es schwer ist, aber wenn du erfolgreich verkaufen willst, dann musst du, ja, ob das nun 15% EBITDA-Marge sind, ob das zumindest ein stabiles, flaches Wachstum ist, ob das eine gewisse Clusterung deines Kundenportfolios bedeutet. Contribution Margins, Deckungsbeitrag pro Kunde in dieser oder jenen Größenordnung. Und derlei Maßgaben, die man dann hat, häufig dann auch Headcount ist häufig mit impliziert. Aber diese Punkte kann man relativ einfach benennen. Und damit lässt sich dann der Erfolg einer möglichen Platzierung dann häufig schon mal in die richtigen Bahnen lenken.
Es ist ja kein Geheimnis, dass ich großer Fan inhabergeführter Agenturen bin.
Sind wir alle. Das hatten wir ja kaum im Business.
Ich finde es sehr sympathisch. Es gibt dieses eine Zitat, ich glaube, Wyden Kennedy aus der Ecke kam, das "I would rather burn the place down before I sell it." Das fand ich sehr sympathisch. Ja. Und was mich in dem Kontext interessiert, gibt es auch inhabergeführte Agenturen, die kaufen?
Ja, die gibt es in der Tat. Und also der Antrieb, muss man aber fairerweise sagen, ist immer so ein bisschen aus der Not geboren. Also die merken, es geht
oder
nicht.
Um sich groß und wertvoll zu machen für den Verkauf, der ohnehin geplant ist.
Oder so. Schöner Gruß nach Hamburg, da kenne ich einige, die da oben sitzen und jetzt 2023 begonnen haben, entweder sogar eigene M&A-Guys, also eigene Verantwortliche mit aufzunehmen, oder aber zumindest aktiver den Markt gerade screenen. Und die kommen dann natürlich auch mit uns ins Gespräch und häufig sind sie dann weniger akquisitiv, aber sie rammen zumindest mal ihre Fahne ein und sagen, uns gibt es auch. Und mal gucken, inwiefern das jetzt gute, hehre Vorhaben sind. Oder dann tatsächlich auch Action folgt.
Aber es könnte jetzt zum Beispiel sein, wenn ich jetzt sage, ich habe total Interesse, eine weiß ich nicht, 10-Mann, 10-Frau-Agentur im Digital Experience Marketing-Bereich zu kaufen, wäre ich dann überhaupt bei euch richtig?
Also wir könnten dich auf jeden Fall an den richtigen Käufer vermitteln. Das ist dann häufig
Verkäufer, oder? Weil ich würde ja kaufen wollen.
Ah, du würdest kaufen?
Ja, ja.
Okay.
Ja. Spielen wir das Spiel mal durch. Das ist eine schöne Vorstellung.
Du hattest vorhin einen Punkt genannt, nämlich, dass es für uns als Berater von außen häufig schwierig ist, abzuschätzen, wie qualitativ, wie hochwertig ein Unternehmen ist. Eine Kennzahl, die man relativ einfach einsehen kann, ist die Unternehmensgröße. Aber daran soll man noch nicht den Erfolg oder Misserfolg eines Unternehmens festmachen. Deswegen, was uns, die wir uns auf dieses Segment spezialisieren, wichtig ist, mit möglichst vielen Unternehmen zu jeder Zeit zu sprechen. Du sagtest vorhin, auch du bist auf uns aufmerksam geworden durch unsere Quarterly-Publikation. Das ist ein Mittel für uns, ins Gespräch mit Unternehmen zu kommen. Gar nicht vor dem Hintergrund zu sagen, wir wollen euch unbedingt verkaufen und zwar sofort, sondern wirklich zu sagen, hey, wir möchten
das Networking,
den Markt kennenlernen. Denn einerseits kommen die Käufer auf uns zu und sagen, wir wollen was Kleines, aber Spezialisiertes. Oder umgekehrt, wissen wir dann, wer die großen Käufer sind, was sie wollen. Und sagen, hey, wir haben da jemanden, die sind leider Gottes zu klein für uns, als dass wir sie beraten könnten. Weil hinter vorgehaltener Hand, auch die Investmentbanker wollen ja etwas verdienen und nehmen sich dann häufig...
Es wäre auch dabei irgendwie... Werdet ihr, das interessiert mich wirklich, wo du es gerade selber anschneidest, also musst nicht ins Detail gehen, keine Angst, aber werdet ihr eher von der Käufer- oder der Verkäuferseite oder teilen die sich das? Also ist
spannende
das wie
Frage,
beim guten Immobilienmakler, wie funktioniert das für euch?
Darf ich etwas ausholen, weil ich glaube, interessiert viele, die sich mit unserer Industrie noch nicht so beschäftigt hatten. Wenn wir in den Markt gehen, um Wachstumskapital einzusammeln, dann erhalten unsere Mandanten, die Startups, Scale-ups, das Kapital von den Investoren. Und aus dem eingesammelten Kapital nehmen wir uns einen Teil. Bedeutet, der Investor, der eigentlich all sein Geld in die Firma allokieren will, muss jetzt dummerweise auch noch was an den Banker zahlen. Im Umkehrschluss, ohne uns hätte er den Deal nicht gesehen. Mhm. Das ist so die Krux beim Thema Wachstumsfinanzierung. Beim Unternehmensverkauf, beziehungsweise immer dann, wenn eine Mehrheit verkauft wird, wenn wirklich bestehende Anteile den Eigentümer wechseln, erhalten wir unser Honorar aus dem Verkaufserlös der übertragenen Anteile. Sprich, in diesem Falle verdienen wir quasi durch den Unternehmer. Also der verdient den Wert. So, jetzt ist gerade der Kollege hier in den Konferenzsaal marschiert. Wahrscheinlich hört jemand zu und das ist das Zeichen, verrat nicht zu viele Geheimnisse.
Ja, genau.
Nein, aber also immer dann, wenn wir eine Mehrheit verkaufen, dann verdienen wir einen Teil des Verkaufserlös, der den Eigentümern zusteht. Und die freuen sich in aller Regel immer, dass sie so erfolgreich verkaufen konnten und dann häufig halt auch noch mit einem schönen Premium. Und da nehmen wir uns dann einen Teil davon aus.
Okay, pass auf, ganz zum Schluss noch die Frage, bevor sozusagen nochmal jemand reinkommt und sagt, du erzählst so viele Geheimnisse, das nutze ich jetzt noch schnell aus. Nee, nochmal mit Blick, du hast ja schon ein paar angedeutet, Stichwort Handlungsfelder für Agenturen. Gibt es jenseits der, die wir jetzt besprochen haben, Dinge, wo du sagst, unter dem Motto Zukunft der Agenturen, damit sollten sich die Agenturen jetzt ganz, ganz, ganz massiv, konsequent und ernsthaft auseinandersetzen?
Ja. Also ich glaube, wir haben einige Themenfelder schon angeschnitten und auch wenn ich jetzt da in dieses AI-Horn blase, das ist...
Ja, tu das nur, das wird uns alle umwirbeln und ist ja schon dabei, das ist gerechtfertigt.
Das ist definitiv ganz wichtig. Was wir sehen ist, dass die Planbarkeit von Umsätzen sehr relevant wird und der Shift weg vom Projektgeschäft Richtung Consulting ganz, ganz stark wird. Und schaut man sich da auch die großen Agenturnetzwerke an, die positionieren sich mittlerweile alle als Transformation Agencies, Digital Consulting. Das ist, das zieht sich da wieder rote Fäden durch alle Quarterlies, alle Jahresabschlüsse hindurch. Und in der Tat, wir sehen das auf der Verkäuferseite, da ist die Nachfrage. Und das impliziert dann alle Kompetenzen um nochmal Performance, ja? Technologie, Daten. Da alles, was quantifizierbar, messbar, mehr Transparenz schafft für den Kunden. Das ist wichtig und verspricht Erfolg. Verspricht auch höhere Margen. Was kann man zusätzlich tun? Automatisieren, Prozesse effizienter gestalten. Das ist von Haus auf weniger skalierbaren Industrien, wie es die Agenturbranche nun eben ist, häufig leichter gesagt als getan. Aber ich hatte vorhin die SEO-Landschaft angeschnitten. Das ist ein Teilbereich der Agenturbranche, die es erfolgreich vorgemacht haben. Ja, dann die Hoffnung nicht verlieren.
Mhm. Ja, das sowieso nicht. Ja, du sprichst mit einer Grundoptimistin. Das kommt hier in dem Podcast überhaupt nicht vor. Das Thema Pessimismus erlaube ich gar nicht.
Ich habe viel gesagt, aber ich möchte die Lanze eigentlich noch für eine Gruppe an Käufern brechen, nämlich den Finanzinvestor. Und den haben wir nur so rudimentär angeschnitten. Ich möchte den aber aufführen, weil das Konstrukt, wie Finanzinvestoren Unternehmer beteiligen, noch nicht so ganz verstanden ist. Häufig sehe ich das auch als Berater, der dann diese Beteiligungsform zu erklären hat. Und die ist für viele, die darüber nachdenken zu verkaufen, eigentlich eine ganz spannende. Und man ist häufig möglicherweise, weil man das Konzept nicht versteht oder à la Peer Steinbrück, Franz Müntefering war es, der sie als Heuschrecken bezeichnet hatte. Auf jeden Fall kam er aus dem Norden. Und ist das vielleicht immer noch so ein unbeschriebenes Blatt. Finanzinvestoren kaufen, um zu verkaufen und machen damit ihre Rendite. Aber sie bringen weder das Management noch die Struktur mit. Das heißt, als Unternehmer ist der Einstieg eines Finanzinvestors häufig nur ein Investment. Ich bekomme einen neuen Partner an die Seite, der mein Unternehmen binnen der nächsten 4-7 Jahre, Pi mal Daumen, mitbegleitet. In dieser Zeit für mich den Exit vorbereitet und dann gemeinsam mit mir nach 5, 6, 7 Jahren verkauft. Ich habe mit dem Finanzinvestor als inhabergeführtes Unternehmen häufig erstmalig jemanden an Bord, der ganz genau versteht, wie optimiere ich ein Unternehmen. Und da geht es nicht um personelle Einsparungen, sondern da geht es tatsächlich darum, bessere Preise zu verhandeln, neue Kundengruppen zu erschließen, das Unternehmen diversifizierter, erfolgreicher, profitabler aufzustellen. Und es damit attraktiver für den Exit, möglicherweise auch ein IPO in einigen Jahren zu machen.
Ja. Also ein Professionalisierungsbooster.
Jawohl. Ja. So, und wie funktioniert das dann in der Praxis? Ich verkaufe einen Teil meines Unternehmens und in aller Regel die Mehrheit am Tag X, wenn der Private Equity Investor einsteigt. Das sind dann häufig 70-80%, die der Finanzinvestor erwirbt. Und den restlichen Anteil behalte ich entweder ein und bin damit noch mit genügend Skin in the Game in der Haftung, das Unternehmen dann auch erfolgreich zu gestalten. Oder aber für Konstruktionen, Organisationsstrukturen, wo der Eigentümer heraus möchte, aber die zweite Führungsebene gerne aufsteigen will und häufig dann aber noch nicht genügend Liquidität mitbringt, um die Aktien die Anteile zu erwerben, kann ich mich als zweite Führungsebene rückbeteiligen und mit in diese, in dieses Bracket 20-30% Anteile gehen. Was mache ich dafür? Der Finanzinvestor sagt, es ist Sweet Equity, es ist versüßtes Kapital.
Sweat Capital, ne?
Der Banker sagt, es ist Sweat, ja, ganz genau. Da musst du nämlich dafür schwitzen. Aber du hast diese Anteile, du bist in der Geschäftsführungsverpflichtung und das bedeutet aber im Umkehrschluss auch immer, dass du sehr viel operative Freiheiten nach wie vor hast. Wahrscheinlich deutlich mehr, als würde ich jetzt an Dentsu oder an einen der großen reporten müssen. Und dann hat man, ja, wenn der Tag Y dann kommt, jetzt verkaufen wir wieder, dann kann ich diese 20-30% im Verkaufsfall dann entsprechend vergolden. Aber ich habe im ersten Moment, wenn ein Investor einsteigt, schon mal einen Großteil verkauft, damit dann schon mal das Darlehen aufs Haus abbezahlt und noch genügend, ich sagte Skin in the Game, und dann später dann nochmal erfolgreich mitzuverkaufen. Und für alle, die sagen, ich bin Geschäftsführer, aber angestellt und für mich wäre auch mal die Zeit gekommen, ist es eine tolle Möglichkeit, dieses Rückbeteiligungskonstrukt tatsächlich zum Miteigentümer aufzuschwingen. Und man sieht das sehr, sehr häufig. Ja. Und, du nanntest vorhin einen Namen, ich möchte den nur beispielhaft nennen, die Mighty, die da jetzt sehr aktiv im Markt ist, aber auch eine Peer Group, die durch Höhen und Tiefen gegangen ist, seit einmal eines von vielen Beispielen, Liga Nova, Avantgarde, hier in München. Also, aber da gibt es viele, viele Beispiele, auf die wollen wir jetzt alle nicht eingehen.
Okay. Ja gut, könnten wir aber wahrscheinlich, ne? Also locker nochmal mit einer zweiten Folge
können wir auch,
ja. Machen, das merke ich schon auf jeden Fall. Das ist super. Also ich wollte mal so ein bisschen Licht in das Dunkel bringen, also zumindest für alle sozusagen Dunkel, die sich ja nicht aktiv damit auseinandersetzen und für die das interessant ist, auch wenn sie ihre Agentur nicht verkaufen wollen, weil am Ende geht es ja schon darum, auch zu sagen, wie schaffen es Agenturen profitabler sich aufzustellen, wohin geht die Reise, was wird nachgefragt, und das hat ja auch immer dann mit potenziellen Wachstumsfeldern zu tun. Ja, das heißt, selbst wenn ich nicht verkaufen will, ist das total spannend, all das, was du uns hier verraten hast, um sich einfach strategisch klug aufzustellen und für die nächsten hoffentlich 5 bis mal mindestens 10 Jahre gut aufzustellen. Also insofern, Sebastian, ich danke dir sehr für die vielen wertvollen Insights, die du erzählt hast, und die Dinge, die dich so jeden Tag beschäftigen. Super spannend.
Vielen Dank, Kim. Und ich möchte mich auch bedanken dafür, dass du uns die Chance gegeben hast, dass wir als Banker auch mal Gehör bekommen.
Ja, wer hätte das gedacht? Banker in einem Agentur-Podcast. Ja. Ich finde es super. Ja.
Verzeihung an alle, die überrascht sind. Aber wir sind auch nur Menschen.
Ich danke dir.
Danke gleichfalls.